bei euch. Und wir fühlen uns mit eurer Gemeinde auch verbunden, und zwar auf ganz unterschiedliche Weise. Zum einen, weil viele liebe Kollegen und Kolleginnen bei euch hier in der Gemeinde sind. Und Rüdiger Schneider, er war beispielsweise letzten Sonntag bei uns in der Gemeinde, also Detmold West, dementsprechend Nord kam nach West. Heute haben wir tatsächlich das Vorrecht, euch den Gefallen zu erwidern. Und nach der Predigt dürft ihr dann auch entscheiden, ob ihr unseren Besuch tatsächlich als Gefallen oder doch eher als Revanche versteht. Wir fühlen uns auch mit eurer Gemeinde sehr verbunden, weil Michael Kotsch mit seiner Frau Viviane bei euch ist. Und Michael, er stellte für Jackie und mich bei unseren gemeinsamen Reisen mit ihm nach Israel und dann auch nach Rom nicht nur eine nahezu unerschöpfliche Quelle der Information dar, sondern er ist uns tatsächlich auch ein großes Vorbild im Hinblick auf den Auferstehungsleib geworden. Ich weiß nicht, ob ihr mit ihm mal unterwegs wart, aber wir waren teilweise geflasht zu sehen, wie viele Kilometer man in einer absoluten Geschwindigkeit völlig kommunikativ mit einem riesigen Pensum zurücklegen kann, ohne auch nur den geringsten Anschein von Hunger, Durst oder auch Müdigkeit zu verspüren. Also es muss sagenhaft sein, mit dem Auferstehungsleib leben zu dürfen, der Michael offenkundig schon etwas früher angekleidet wurde, aber wir leben hier auf Hoffnung hin. Wir fühlen uns auch mit eurer Gemeinde sehr verbunden, weil ich völlig überraschend Markus bei euch wieder traf. Markus, einen alten Bekannten aus unserer gemeinsamen Zeit in Mannheim, und ich habe mich so gefreut damals und ich freue mich auch total, dass du heute hier bist. Wir fühlen uns auch natürlich mit eurer Gemeinde verbunden, weil Gunnar mit seiner Frau Olga und ihrer Familie hier bei euch sind. Und Gunnar ist für mich nicht nur ein Arbeitskollege und ein Freund, sondern er hat mich auch eine ganze Zeit lang als Mentor begleitet. Und hat mit Sicherheit immer wieder so alle Hände voll zu tun gehabt, immer wieder für so eine gewisse Ausgewogenheit auch so in meinem geistlichen Leben zu sorgen. Und das ist es ja, was wir irgendwie auch alle erstreben, oder? Also irgendwie auf dem Pferd sitzen zu bleiben. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, dass Gunnar heute nicht da ist, denn von zu Hause aus kann er natürlich deutlich besser entspannen und muss nicht im Nachhinein jetzt hier irgendwie vielleicht die Scherben aufkehren, die ich hier hinterlasse. Das wird heute wahrscheinlich jemand anderes übernehmen müssen. Aber ich möchte gerne mit euch heute über ein Thema nachdenken, das mich vor einiger Zeit sehr bewegt hat. Und in diesem Zuge bin ich über den Artikel eines Harvard-Professors gestolpert. Und er überschrieb den Artikel mit The Psychology of Waiting Lines, die Psychologie von Warteschlangen. Und David Meister, er führte eine Studie durch und wollte dabei herausfinden, was das Warten mit den Menschen macht, also psychologisch. Das heißt, wenn Menschen in der Warteschlange stehen, zum Beispiel an der Kasse oder im Wartezimmer sitzen oder eben auf dem Flughafen in einer Warteschlange stehen, was macht das Warten mit den Menschen? Und in diesem Artikel zitierte er auch unter anderem den Werbeslogan von FedEx. FedEx ist ja dieses berühmte amerikanische Logistikunternehmen, wie bei uns die DHL. Und der Werbeslogan von FedEx ging folgendermaßen, ich habe das jetzt frei übersetzt: Warten ist frustrierend, demoralisierend, quälend, verdrießlich, ärgerlich, zeitraubend. Und was FedEx uns offenkundig damit sagen möchte, ist, dass Warten irgendwie immer der Antagonist ist. Also wir kennen ja aus der Literaturwissenschaft den Protagonisten und den Antagonisten. Der Antagonist ist immer der Gegenspieler. Also Warten ist der Antagonist von sinnerfülltem Leben. Also Warten ist irgendwie immer der Böse. Wir sind dann wahrscheinlich die Leidtragenden. Aber da ist doch auch irgendetwas mit dem Warten, oder? Ich meine mal Hand aufs Herz. Wer drückt von uns nicht völlig genervt nach spätestens 3 Sekunden auf die Hupe, wenn das Auto vor einem bei einer grünen Ampel immer noch steht? Ich meine, ich weiß, wir Christen, wir machen sowas nicht. Also wenn wir Christen hupen, dann hat das immer andere Gründe. Aber so sind wir, oder? Und zwar ganz grundsätzlich als Menschen. Denn für viele von uns bedeutet Warten einfach nur, sich schrecklich zu fühlen. Warten auf das Prüfungsergebnis, auf das Geschenk, auf den Job, auf die eine Chance, auf den zukünftigen Partner. Und ich habe mir die Frage gestellt, was ist, wenn? Also was ist, wenn das Warten uns vielleicht gar nicht als Fluch, sondern vielmehr als Gabe gegeben wurde? Vielleicht hält das Warten uns gar nicht davon ab, ein sinnerfülltes Leben zu führen, sondern wurde vielmehr von Gott geschaffen, um zu einem sinnerfüllten Leben mit dazuzugehören. Und unter dieser Fragestellung, unter dieser Perspektive möchte ich euch gerne einladen, mit mir gemeinsam heute über das Thema Advent nachzudenken. Und vielleicht wird das für den einen oder anderen etwas komisch sein, mitten im, was haben wir, Frühling, Sommer, irgendwie über Advent nachzudenken. Und wenn wir Advent hören, dann denken wir vielleicht eher an das hier. Aber ich bin davon überzeugt, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann werden wir sehen, dass das biblische Thema von Advent bei weitem nicht auf wenige Wochen des Jahres reduziert werden darf. Aber was ist überhaupt Advent? Nun, Advent ist ja diese wunderbare Tradition, die die biblischen Themen der Erwartung und der Ankunft mit aufgreift. Und beide Themen, also Erwartung und Ankunft, stehen ja in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Warten. Und es gibt ein wunderbares Zitat eines Mönchs, der Advent bzw. das Warten als eine Reise beschreibt. Und Bruder Davia Latourette, er sagte Folgendes: Die Adventreise ist eine Einladung, den Berg des Herrn zu erklimmen. Sie beinhaltet ein langsames und allmähliches Hinaufsteigen des Bergpfades. So wie mit jedem Bergsteigen gibt es gewisse Gefahren entlang des Weges, aber zugleich auch die frohe Erwartung, eines Tages den Berggipfel zu erreichen, der das Haus des Herrn ist. Advent ist also eine Abenteuerreise, bei der wir herausfinden, was wir bereits jetzt schon haben, indem wir in die Vergangenheit blicken, in Erwartung dessen, was noch kommen wird. Also zu sehen, dass Gott Wohnung in uns bezogen hat, indem wir letztendlich darauf warten, unsere Wohnung bei ihm zu beziehen. Und das ist die Spannung, die dieses Adventsmotiv kennzeichnet. Aber um Advent wirklich erleben zu können, also existenziell erleben zu können und eben nicht nur als rein traditionell kulturelles Happening, müssen wir zunächst einmal zurückschauen. Und zwar vorbei an der Konzeption der Gemeinde, die wir ja auch gerade letzten Sonntag insbesondere so in den Fokus nahmen. Vorbei an der Geburt eines Retters jenseits der Gefangenschaft Israels und weit vor die Krönung Davids. Und so müssen wir tatsächlich in 1. Mose beginnen, und zwar mit einem Mann namens Abraham und seiner Ehefrau Sarah. Aber dieses Paar scheint so ungeeignet zu sein, um Anteil an einer Heilsgeschichte zu haben, so wie wir sie uns vorstellen, also à la Hollywood. Die beiden scheinen so unpassend zu sein, dass die meisten von uns vielleicht an ihnen einfach vorbeigegangen wären. Was kann Gott mit ihnen schon anfangen? Sie sind beide über 75 Jahre alt und haben in ihrem Leben einige schwache Momente erlebt. Wir kennen Abraham als Vater. Abraham hatte viele Kinder. Aber wenn wir in 1. Mose Kapitel 15 hineinschauen, dann sehen wir nichts dergleichen. Ganz im Gegenteil. Wir sehen dort Verzweiflung. Wir sehen Abraham in seiner eigenen Zeit des Advents, in seiner eigenen Zeit des Wartens und wie er wankt. Und das alles, weil ihm drei Kapitel zuvor diese eine Verheißung gegeben wurde. Und es war eine Verheißung von solch gewaltigem Ausmaß. Bei dieser Verheißung ging es aber nicht um Privatjets und Häuser, weit davon entfernt. Gottes Verheißung bezog sich darauf, dass seine Nachkommen, dass Abrahams Nachkommen ein Segen sein sollten für die Völker. Und dass letztendlich aus seiner Abstammungslinie der Messias, der Retter der Welt, hervorgehen würde. Diese Verheißung ist so bedeutsam, dass John Stott darüber sagte: Es kann sicherlich ohne Übertreibung gesagt werden, dass nicht nur der Rest des Alten Testaments, sondern auch das gesamte Neue Testament ein Resultat dieser Verheißung Gottes ist. Und all das wird einem Ehepaar versprochen, die körperlich betrachtet überhaupt gar nicht mehr schwanger werden können. Alles, was sie jemals wollten, war ein Kind. Ihr gesamtes Leben warteten sie auf ein Kind. Mit Sicherheit war ein großer Teil ihres Gebetslebens ein inständiges Erflehen eines Kindes. Sie warteten auf einen Sohn, so wie das Volk Israel eines Tages die Geburt noch eines größeren Sohnes erwarten sollten. Aber für Abraham und Sarah muss diese Tatsache unheimlich schmerzhaft gewesen sein, gerade in der damaligen Kultur. Kein Vermächtnis, keine Hinterlassenschaft, keinen Erben, an den die Traditionen weitergegeben werden könnten, der das Familienunternehmen weiterführt. Und so schauen wir in dieses 15. Kapitel hier hinein und wir lesen Abrahams Worte. O Herr, Jahwe, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahingehe? Und es ist dieses Kapitel, in dem Abrahams Schmerz offenkundig wird und wir einige Lektionen über das Warten lernen dürfen. Denn wir finden hier einen klassischen Lehrbuchfall wieder. Wir haben Gottes Verheißung, aber ohne Erfüllungsdatum. Und der Mensch, der steckt irgendwo in der Mitte fest und fragt sich, was habe ich verpasst? Und als begrenzte Menschen mit unserer limitierten Perspektive werden wir das Warten und auch gerade das Warten auf Gott immer wieder wie einen riesigen Verkehrsstau erleben. Wir sind aber häufig die kleinen Kinder auf dem Rücksitz, die dann fragen, sind wir schon da, sind wir schon da, wie lange denn noch? Und doch bin ich davon überzeugt, dass dieses Bild, also dieses Bild vom Verkehrsstau, tatsächlich eine der größten Fehlvorstellungen ist, die wir über das Warten haben könnten. Nämlich, dass das Warten auf Gott irgendetwas damit zu tun hat, seine Hände zu falten in bloßer Passivität. Und so kommen wir zum ersten Punkt, nämlich zu dem Wirken des Gläubigen in den Zeiten des Wartens. Und da, wo wir die Bibel ein wenig kennen, da wissen wir, dass das Warten ein zentrales Schlüsselelement im Leben biblischer Personen ist. Wenn wir beispielsweise an Gottes Antwort an Mose denken, der beziehungsweise das Volk Israel in das verheißene Land führen sollte. Sie mussten warten. Oder wenn wir an Gottes Antwort an Josef denken, der im Gefängnis saß. Warte. Hannas Sehnsucht nach einem Sohn. Du musst warten. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, sie alle sehnten sich danach, die Erneuerung Israels zu sehen, aber sie mussten warten. Das Warten auf Gott ist der regelmäßige Refrain im Lebenslied des Glaubens. Wir wissen, dass das Warten eine unvermeidliche Tatsache menschlicher Existenz ist. Diese Phasen, die kehren immer wieder, so wie auch der Refrain in einem Lied immer wiederkehrt. Und so stellt sich eben die Frage, ja, wie sollen wir denn dann warten? Ein Theologe, er sagt einmal dazu, zu warten bedeutet nicht lediglich passiv zu bleiben. Es bedeutet, in Erwartung zu sein, entgegenzufiebern, aber in Geduld und Unterordnung. Es bedeutet, sich nach etwas zu sehnen, Ausschau zu halten, aber nicht im Sinne einer Verspätung, im Sinne einer Verzögerung. Sich nach etwas zu verzehren, aber nicht ruhelos zu sein. Und auch wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, auch da sehen wir immer wieder Gottes Hinweise darauf, wie wir uns in diesen Zeiten des Wartens denn verhalten sollen. Klagelieder, Kapitel 3, Vers 25, da heißt es, der Herr ist gütig gegen die, die auf ihn hoffen, gegen eine Seele, die sich nach ihm sehnt, die Seele, die aktiv ist, ihn zu suchen. Auch Jesus, in Lukas Kapitel 12 zum Beispiel, spricht er genau dieses Thema an. Und da sagt er, lasst eure Lenden umgürtet sein, ein Zeichen der Bereitschaft. Lasst eure Lichter brennen, seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, auf das, wenn er kommt und anklopft, sie alsbald ihm auftun. Wir sollen aktiv sein in unserem Warten auf Gott. Aufmerksam, wachsam, erwartungsvoll, betend, unsere Gaben einsetzend, um so zu Teilnehmern seines großartigen Plans zu werden. Abraham und Sarah hatten ihren Teil zu spielen. Du und ich, wir haben unseren Teil zu spielen. Aber die Frage ist, kennen wir unseren Teil? Soweit ich informiert bin, seid ihr als Gemeinde immer wieder als Veranstalter des Baseballcamps im Sommer mit dabei. Und ich finde das total großartig. Und das bedeutet auf jeden Fall, dass ihr euch in dieser Sportart weitaus besser auskennt, als ich es tue. Das, was ich über Baseball weiß, ist, dass es unterschiedliche Coaches gibt. Aber wir bleiben jetzt mal bei einem. Und dieser Coach, er hat immer wieder die Aufgabe, von außen bestimmte Handzeichen anzugeben, um dem Spieler dann die neue Strategie zu offenbaren. Das sind dann so geheime Handzeichen. Das sieht dann ungefähr so aus. Und bei einem Spiel war es wieder so weit, der Coach, er gab von außen dann wieder bestimmte Handzeichen an, um dem Spieler die neue Strategie dann deutlich zu machen. Der junge Spieler hatte sich aber nicht die Mühe gemacht, diese Handzeichen zu lernen, und er scheiterte. Das Spiel ging verloren. Nun, das Gleiche kann uns auch geistlich passieren. Ich möchte Gottes Handzeichen nicht verpassen. Und ich möchte mir gleichermaßen große Mühe geben, seine Handzeichen, seine Anordnungen richtig zu interpretieren. Wir sollen aktiv für den Herrn sein. Wir sollen eifrig sein, Verlorenen das Evangelium zu sagen in Wort und Tat. Wir sollen eifrig sein, treu in und für unsere Stadt Detmold zu sein. Wir sollen eifrig sein, unsere Kinder in der Nachfolge zu erziehen. Und vielleicht ist heute ein guter Zeitpunkt gekommen, wo ich mir wirklich ernsthaft die Frage stelle: Kenne ich meine Rolle? Kenne ich die Strategie meines Trainers? Oder habe ich vielleicht sogar eine gewisse Gleichgültigkeit seinem Spiel gegenüber entwickelt und bin aktiv dabei, mein kleines Spiel hier so zu entwickeln? Gott fordert uns auf, in diesen Zeiten des Wartens aktiv für ihn zu sein, seine Handzeichen zu lernen und diese umzusetzen. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich zum Wirken Gottes in den Zeiten des Wartens. Und unser Glaubensleben, also wie Bruder Latourette es sagte, unsere Reise zum Berggipfel, besteht nicht aus einem einmaligen Tankstopp. Und das musste auch Abraham lernen. Denn inmitten dieser fortwährend schwierigen Situation des Wartens musste er lernen, weiterhin zu glauben. Er musste auf dieser Autoreise, die wir Glaubensleben nennen, sein Fahrzeug weiterhin mit dem Kraftstoff des Glaubens befüllen. Als Christen denken wir manchmal, also wenn wir ganz am Anfang der Reise einmal an der Tankstelle aufgefüllt haben, dann muss das doch für den ganzen Weg schon reichen. Aber auf einmal treten bestimmte Drucksituationen in unser Leben. Und unser Auto bleibt vielleicht wirklich am Straßenrand dann liegen. Und wir sehen auch hier, dass Abraham ungeduldig wird. Und er sagt, Gott muss doch in seiner Verheißung, die er mir gegeben hat, offenkundig irgendetwas außen vor gelassen haben. Ich muss jetzt eingreifen, ich muss aktiv werden, ich muss jetzt irgendwie alles wieder in die richtige Bahn lenken. Und ich glaube, dass es auch so war für uns. Warten macht uns immer wieder so unsicher. Selbst wenn wir schon Jahre, vielleicht jahrzehntelang in unserem Glaubensleben unterwegs sind, warten macht uns immer wieder so unsicher. Und wir beginnen plötzlich bei den Dingen, von denen wir immer überzeugt sind oder überzeugt gewesen sind, auf einmal zu wanken. Und dann sind wir wie Abraham. Wir schauen in unsere Hände und wir sagen, da ist nicht viel. Und dann schauen wir uns die Umstände an, die Gegebenheiten. Wir schauen auf den Widerstand. Und dann sagen wir, Gott, im Ernst? Ich? Dieses Meer durchschwimmen? Ich habe gerade mal Seepferdchen. Aber so erkennen wir, dass diese Wartezeiten in unserem Leben etwas offenbaren, das in uns ist. Die Not, die da drin ist, die tritt auf einmal offen zutage. Und Gott erlaubt immer wieder, dass Druck und Spannung sich aufbauen, um unsere Not zu offenbaren, um dann dort Veränderung und Transformation zu ermöglichen. Und zwar eine Transformation, die uns mehr und mehr in das Ebenbild unseres Herrn hineinversetzt. Aber er gibt uns auch in diesen Wartemomenten die freie Entscheidung. Nämlich entweder uns selbst zu verleugnen, unser Kreuz auf uns zu nehmen und ihm nachzufolgen, oder aktiv zu werden für unser eigenes kleines Spiel. Und das Warten ist hierbei manchmal das göttliche Skalpell, das Seziermesser, das er gebraucht, um durch unseren eigenen Widerstand hindurchzuschneiden. Und nachdem unsere Not sich dann offenbart, was immer sie ist, und sie kann ja ganz unterschiedlich geartet sein, Das kann meine Liebe zum Geld sein. Das kann mein Drang nach Aufmerksamkeit sein. Das kann meine Sehnsucht nach Selbstverwirklichung und Selbstdarstellung und Selbstpräsentation sein. Was immer diese Not ist, nachdem sie dann offen zutage tritt, möchte Gott diese Stelle mit frischem Leben erfüllen und uns ganz neu daran erinnern, wer er ist und wer im Gegensatz dazu ich bin. Und das sehen wir hier auch in der Art und Weise, wie Gott Abraham antwortet. Abraham wollte die Situation irgendwie kontrollieren, alles in die richtige Bahn lenken. Und so sagt er, also damit diese Verheißung, die Gott mir gegeben hat, überhaupt eintritt, muss ich jetzt irgendwas unternehmen. Ich werde jemand adoptieren müssen. Dieser Eliezer von Damaskus, der hat doch mehrere Kinder. Von denen wird das schon jemand übernehmen. Und Gott sagt ihm dann in Vers 4, dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und Gott versichert ihm, dieses Kind, das ich dir verheißen habe, das wird von keinem anderen Haus kommen, es wird von dir kommen, Abraham. Und Gott, er führt ihn dann hinaus in Vers 5 und dann heißt es, sieh doch zum Himmel, zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sagte zu ihm, so soll dein Same sein. Und das hier ist ein Psalm 3-Moment. Psalm 3, wo David vor Absalom flieht. Und dann sagt David, ach Herr, wie zahlreich sind meine Feinde. Aber dann hält er inne und er schaut auf Gott. Und dann sagt er, aber du, Herr, bist mein Schild. Du bist meine Herrlichkeit, der mein Haupt emporhebt. Und Gott hebt Abrahams Haupt hier empor zum Himmel. Ein wunderschöner persönlicher Moment zwischen Abraham und Gott. Abraham befindet sich hier im Kampf mit dem Drachen des Wartens. Und in diesem Kampf begegnet Gott ihm väterlich. Zähle doch die Sterne, Abraham. Bist du dir bewusst, dass ich die Sterne in eine völlige Leere hineingesprochen habe? So wie ich auch einen Sohn in einen leeren Mutterleib hineinsprechen kann? Zähle doch die Sterne, Abraham, und erinnere dich daran, wer ich bin. Zähle doch die Sterne und staune über das Wunderwerk ihrer Schöpfung. Ist der Schöpfer nicht viel wunderbarer? Und die Verheißung, die Gott Abraham zusprach, die sprach er mit den Worten, ich werde. Abraham, ich, der Schöpfer dieser Welt, ich, der souveräne Herr, ich werde es tun, nicht du. Und so sind all die Bemühungen Abrahams, sie alles in die richtige Bahn zu lenken, im besten Fall kontraproduktiv. Aber in diesen Zeiten des Wartens kommen uns manchmal solche Gedanken, oder? Gott hat meine Gebete nicht gehört. Gott hat das alles so gedankenlos gemacht und jetzt stehe ich hier mit den Scherben. Wir liegen dann vielleicht stundenlang in der Nacht wach und denken darüber nach, was alles falsch läuft, was wir nicht haben. Wir denken über unsere Defizite, über die Mängel nach. Wisst ihr, es gibt im Christentum die geistliche Disziplin der Kontemplation, die geistliche Disziplin des Nachsinnens. Aber das ist sie nicht. Das ist Angst. Das ist Sorge. Das ist ein Nachdenken aus Furcht. Aber da, wo wir über ihn nachdenken, über seine Kraft, über sein Vermögen, über seine Fähigkeiten, da richten wir den Blick nach oben zum Himmel. Und da sind wir aktiv. In diesem Warteprozess. Die Puritaner, sie wussten um die Wichtigkeit dieser Lektion und sie gaben ihr sogar einen Namen. Sie nannten sie God's School of Waiting, Gottes Schule des Wartens. Und wisst ihr, wir sind alle Schüler dieser Schule. Leider lernen wir nicht alle Weisheit darin. Wir sind alle Schüler dieser Schule. Aber wir befinden uns in unterschiedlichen Klassen. Wir gehen manchmal sogar durch unterschiedliche Jahreszeiten. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen hier, der zurzeit wirklich durch eine harte Winterzeit des Wartens gehen muss. Und dann darfst du, dann dürfen wir diesen warmen Mantel, diese warme Decke des Glaubens in Empfang nehmen. Nämlich diese warme Decke, dass dieser Weg durch diese schmerzhafte Wartezeit hindurch ein Teil des Segens ist, den Gott uns darreicht in unserem Heiligungsprozess. Gott wirkt in der Zeit des Wartens. Und so kommen wir zum dritten Punkt, noch zum letzten. Die Gemeinschaft des Gläubigen mit Gott in den Zeiten des Wartens. Und ich habe mir die Frage gestellt, was ist das wahrhaft Großartige an diesem 15. Kapitel? Ist es nicht die Tatsache, dass Gott dabei ist? Wir werden alle durch diese Wartezeiten unseres Lebens gehen müssen, aber Gott wird uns niemals auffordern, dort alleine zu sein. Und so möchte er auch Abraham neu ins Bewusstsein rufen, wer bei ihm ist. Und das lässt neue Glauben und Hoffnung entstehen. Ja, Abraham, warten kann furchteinflößend sein, aber fürchte dich nicht, ich bin dein Schild. Ja, Abraham, warten kann schmerzhaft sein, aber ich bin dein Lohn. Abraham, hörst du mich? Ich bin dein Lohn. Nicht dein Sohn. Nicht das Endergebnis, auf das du hinhoffst. Abraham, ich möchte nicht nur ein Gott für dich sein, ich will dein Gott sein. Hier geht es um eine intime Beziehung. Gott will nicht einfach nur Mittel zum Zweck sein, an dessen Wunderlampe wir lang genug reihen müssen, dann ploppt er heraus und sagt, ja Meister, was denn jetzt? Er will unser Gott sein und er will unser Herz haben und er will es ganz und gar für sich haben. Er will unser Lohn sein. Aber die Frage ist, wie sehr sehnt sich mein Herz nach ihm? Wie sehr sehnt sich dein Herz nach ihm? Und das ist ja tatsächlich eine Frage, die nur unser Leben beantworten kann. Das ist ja keine intellektuelle Frage. In diesen schmerzhaften Wartezeiten verwandelt Gott ein Herz, das voller Ungeduld ist, in ein Herz, das voller Hoffnung ist. Psalm 62. Auf Gott alleine wartet meine Seele still, denn meine Hoffnung kommt von ihm. Und wenn wir warten, dann sollten wir unser Herz nicht einfach nur auf unser ungestilltes Bedürfnis hin ausrichten, sondern auf die Hoffnung, die wir in Christus haben. Und diese Hoffnung ist nicht die Hoffnung des Kölschen Grundgesetzes. Kennt ihr das Kölsche Grundgesetz? Es hätte noch immer Jodje Jonge. Also irgendwie wird das schon alles noch klappen. Das ist unbegründeter Optimismus. Hoffnung bedeutet eine zuversichtliche Erwartung zu haben. Aber es ist nicht die zuversichtliche Erwartung, ich kriege auf jeden Fall das, was ich will. Ich habe doch gebetet, ich habe doch sogar geglaubt. Habe doch vielleicht sogar irgendwelche Verse aus dem Kontext gerissen, aus dem Hut gezogen und in meinem Leben angewandt. Das ist es nicht. Das ist der Genie-Komplex. Da sind wir bei, ich wünsche mir was. Das ist weicher Brei. Hoffnung ist Stahl. Es ist die Hoffnung und die zuversichtliche Erwartung, dass Gott gut ist und dass sein Wille so viel gewaltiger ist, als meine Wünsche es jemals sein werden. Und genau an diesem Moment, wo Abraham eben hoch zu den Sternen sieht, da zieht Gott an der Nahtstelle seines Lebens, wo die ganze Verzweiflung offenbart wird, und er erneuert sie mit Hoffnung. Aber genau das passiert, wenn wir zum Himmel sehen. Genau das passiert, wenn wir anfangen, die Sterne zu zählen. Hoffnung wird neu aufkeimen. Und Hoffnung ist das genaue Gegenstück von Verzweiflung. Und so heißt es dann in Vers 6, und Abraham glaubte Gott. Und das ist der Grund, warum wir die Hoffnung des Evangeliums so dringend benötigen. Denn wenn die Umstände in unserem Leben sich verändern, und das werden sie häufig tun, wenn unser Leben vielleicht sogar eine tragische Wendung nimmt, und auch das kann durchaus passieren, dann haben wir eine Hoffnung, die unser Leben und unser Herz intakt hält. Denn diese letztendliche Hoffnung in mich selbst, in meine Begabungen und Talente, in meinen Job, in meine Fähigkeiten, die ist so ermüdend. Und was wir brauchen, ist diese sichere, himmlische Evangeliumshoffnung, von der wir hier in 1. Mose Kapitel 15 lesen. Und Abraham glaubte Gott. Und er freute sich auf einen Tag, an dem der Messias kommen würde, um alle Dinge neu zu machen. Auf einen Tag, an dem aus seiner Blutlinie, aus seinem Stammbaum, der Retter der Welt hervorgehen würde. Abraham glaubte Gott. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und viele Jahrhunderte später, als dieser verheißene Messias tatsächlich geboren wurde, da gab es einen Mann namens Simeon. Und von Simeon heißt es, er war ein gottesfürchtiger Mann, der auf den Trost Israels wartete, auf den Messias, auf Gottes Geschenk. Und Simeon wurde das Versprechen gegeben, er würde den Messias noch sehen. Und so wartete er und er wartete und er wartete. Und alsbald seine Augen diesen kleinen Jesus erblickten, da wusste er, das ist der Sohn, auf den wir gewartet haben. Und er nahm ihn in seine Hände und dann sagte er, nun Herr, entlass deinen Knecht in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil, deine Erlösung gesehen. Das, was du zuvor bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes. Simeons Herz war bereit, den von Gott gesandten Messias zu empfangen. Den Messias, der Licht in eine dunkle Welt hineinbringt. Und als dieser Jesus dann aufwuchs, da verwendete er genau die gleiche Metapher, nämlich die Metapher vom Licht. Und er wandte sie auf sich selbst an und er sagte, ich bin das Licht dieser Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht länger umherirren in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und wenn du heute hier bist und dieses Licht nicht im Herzen trägst, wenn du Gott vielleicht als Gott für dich haben möchtest, jemanden, der rausspringt und dir dann deine Wünsche erfüllt, dann möchte ich dir gerne sagen, lass dich mit Gott versöhnen. Lass Christus, der das Licht ist, sein Licht auch in dein dunkles Herz hineinscheinen und dir neues Leben geben. Denn auf dich wartet das Gericht. Und wir, die wir zu ihm gehören, wir warten auf die Ankunft unseres Herrn. Und in diesem Warteprozess wollen wir erstens seine Handzeichen lernen und aktiv für ihn sein. Und wir wollen zweitens Gott aktiv werden lassen in unserem Leben, selbst wenn das bedeutet, dass er manchmal die Nahtstelle meines Herzens auftrennt, um dann da neues Leben zu wirken. Und wir dürfen drittens neu erkennen, dass Gott in diesen schmerzhaften Wartezeiten bei uns ist. Und er ist unser Lohn. Möge diese Adventszeit uns ganz neu herausfordern, uns vielleicht wieder ganz neu auf den Weg zu begeben, auf die Reise zum Berggipfel, der das Haus des Herrn ist. Amen.